Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf die ersten Jahre kommt es an, dem Podcast vom NIFBE und Verlag Herder. Ich bin Katrin Hohmann und interviewe monatlich Expertinnen und Experten zu vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung und Entwicklung. Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis.
Die Notwendigkeit drängt sich mir auf, früh anzufangen und früh schon in Kitas mit kleinen Kindern Erfahrungen zu ermöglichen, die Kindern zeigt, ich bin ein wichtiger Teil von Gemeinschaft und Gesellschaft und ich gehöre dazu.
Ich freue mich, Sie zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen zu können. Diese trägt den Titel Partizipation leben, Kita Kinder verantwortungsvoll begleiten. Demokratiebildung und Partizipation sind zwei wichtige Grundprinzipien für die Arbeit in Krippe, Kita und Kindertagespflege. Und sie sind als entscheidende Qualitätskriterien für die pädagogische Arbeit anzusehen. Kinder benötigen Unterstützung durch Erwachsene, die auf ihre Bedürfnisse eingehen, ihre Signale wahrnehmen und auf diese angemessen reagieren. So können Kinder spüren, dass ihnen Wertschätzung entgegengebracht wird, dass sie wichtig sind und etwas zählen. Sie erleben sich als wertvollen Teil der Gemeinschaft und sammeln wichtige Werteerfahrungen. Und um über dieses Thema zu sprechen, haben wir Frau Michaela Kruse und Frau Maike Sauerhering zu einem Gespräch eingeladen. Und bei dieser Podcast-Folge handelt es sich um eine Live-Aufnahme im Kita-Online-Kongress. Und an dieser Stelle verzichte ich auch auf die Vorstellung der Gästinnen und übergebe das Wort an meine Kollegin Theresa Lill, die ja mich sowie auch Frau Kruse und Frau Sauerhering nochmal sehr liebenswert vorstellt. Und dann steigen wir auch direkt ein in das Gespräch. Viel Freude!
Ich begrüße jetzt noch einmal ganz offiziell Sie alle zu unserer roten Couch oder beziehungsweise Podcastaufnahme zum Thema Partizipation leben, Kita-Kinder verantwortungsvoll begleiten. Und bevor ich gleich das Wort an unsere Expertinnen und auch an Katrin Hohmann übergebe, möchte ich Ihnen nun kurz noch vorstellen, mit wem Sie heute das Vergnügen haben zu diesem Thema. Ich gehe einfach alphabetisch durch und beginne mit Katrin Hohmann. Katrin Hohmann hat Erziehung und Bildung im Kindesalter und soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Familie studiert. In Berlin hat sie dann einen Verein gegründet und eine bilinguale Kindertagesstätte aufgebaut. Jetzt arbeitet sie im In- und Ausland als Kindheitspädagogin, leitet Workshops für Eltern und Fachkräfte. Sicherlich kennen einige von Ihnen sie auch als Autorin diverser verschiedener Fachbücher oder auch eben als Moderatorin des Podcasts Auf die ersten Jahre kommt es an, wo wir auch heute eine Folge aufzeichnen. Schön, dass du heute da bist, Katrin.
Dankeschön.
Dann mache ich weiter mit Michaela Kruse. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin, Kunstpädagogin und in der Erstausbildung Erzieherin. Und als Personal- und Business Coach sowie Transferwissenschaftlerin in NIFBE sind ihre inhaltlichen Arbeitsschwerpunkte Selbstkompetenz, Resilienz, professionelle Beziehungsgestaltung, Demokratiebildung, Zusammenarbeit mit Eltern, Ressourcenorientierung und Umgang mit Vielfalt und Heterogenität als ein sehr komplexes und sehr vielfältiges Spektrum an Qualifikationen und Themen, das Sie mitbringen. Schön, dass auch Sie da sind.
Danke.
Und dann schließe ich die Vorstellungsrunde mit Dr. Maike Sauerhering. Sie ist ebenfalls Transferwissenschaftlerin im NIFBE, Erziehungswissenschaftlerin und Sportwissenschaftlerin und hat im Themenfeld Übergang Kita-Grundschule promoviert. Außerdem ist sie auch noch Multiplikatorin für den Kinderperspektivenansatz. Und der aktuelle Arbeitsschwerpunkt ist die Begleitung der NIFBE-Qualifizierungsinitiative zu Vielfalt und Demokratiebildung. Schön, dass auch Sie da sind.
Sehr gerne.
Und damit schalte ich mich in den Hintergrund, übergebe gerne das Wort und freue mich dann auf die Fragerunde, da dann wieder zurück zu sein. Viel Spaß Ihnen und auch Ihnen im Publikum.
Jetzt möchten wir in den nächsten Minuten uns einem ganz spannenden Thema beschäftigen. Und zwar geht es um die Partizipation und Demokratie im pädagogischen Kontext. Vielleicht gleich als Eingangsfrage, wie kam es zu dieser Begeisterung für dieses Thema?
Ich denke, wenn man in die heutige Zeit guckt, dann fällt einem vielleicht nicht Begeisterung als erstes ein. Aber wenn wir auf Demokratie und gesellschaftliche Entwicklungen gucken, fällt mir als erstes ein oder die Notwendigkeit drängt sich mir auch früh anzufangen und früh schon in Kitas mit kleinen Kindern Erfahrungen zu ermöglichen, die Kindern zeigt, ich bin ein wichtiger Teil von Gemeinschaft und Gesellschaft und ich gehöre dazu. Das war jetzt nicht genau die Antwort auf Ihre Frage auf Begeisterung, aber die Begeisterung kommt dann, wenn man in den Kitas sitzt und sieht, was möglich ist. Die Begeisterung kommt, wenn man mit pädagogischen Fachkräften arbeitet und sieht, wie sie sich diesem Thema widmen, wie sie sich auseinandersetzen mit den Möglichkeiten, schon Kinder früh teilhaben zu lassen. Und insbesondere, wenn wir merken, wie sie darauf gucken, dass jedes einzelne Kind mit seinen Bedürfnissen wichtig ist, um eben auch ein gutes, guten Start in das Leben zu haben und auch dann ein guter Teil der Gesellschaft sein zu können, der Gemeinschaft zunächst in der Kita.
Ja, und du hast es auch schon angesprochen, im Kontext der aktuellen Herausforderung, glaube ich, ist es schon schön, dass wir Menschen dahin unterstützen, dass sie gut Auseinandersetzungen führen können. Das ist ja auch ein Teil dessen, wenn ich das früh lerne, meine Bedürfnisse zu verstehen, dafür einzustehen, aber auch die Bedürfnisse der anderen anzuerkennen. Das ist ja auch immer dieses Wechselspiel zwischen Autonomie und Gemeinschaft, dass ich beides lerne.
Es ist fast die Begeisterung eher zu verstehen als diese immense Notwendigkeit, die wir sehen, dass wir das einfach brauchen, dass Kinder Partizipation und Demokratiebildung erfahren. Vielleicht da nochmal zwei Schritte zurück. Wir gebrauchen die Worte ja relativ häufig, auch im Kontext. Vielleicht da nochmal als kleine Einordnung. Wie würden Sie Partizipation definieren, skizzieren und dann vielleicht auch nochmal die Demokratiebildung, um das ein Stück weit voneinander abzugrenzen und auch einfach in Ihren Worten greifen zu können?
Also ich würde sagen, das sind zwei Dinge, die zueinander gehören, aber nicht das Gleiche sind. Also wenn ich auf den Teil Partizipation gucke und wenn ich es dann als Beteiligung, Teilhabe übersetze, dann kann ich das machen ohne Demokratie. Aber ich kann nicht Demokratiebildung ohne Partizipation machen. Also das heißt, wenn ich ein wichtiger Teil von Gesellschaft sein will, wenn ich Werte und Normen habe, dann gehört auch dazu, dass ich gehört werde, dass ich mich ausdrücken kann, dass meine Meinung wichtig ist, aber auch die Meinung des Gegenübers wichtig ist. Aber umgekehrt wäre es denkbar. Also insofern ist es ganz eng beieinander, aber es ist nicht dasselbe.
Ja, und jetzt haben Sie ja gerade eingangs auch schon angesprochen, warum es so wichtig ist für den Alltag, warum es so wichtig ist in Krippe, Kita, Kindertagespflege, dass Kinder sich als, ja, kann man es sagen, als aktiven Teil verstehen, das erfahren und das nichts Künstliches ist, sondern etwas, was sie wirklich ganz natürlich erleben. Und ich glaube häufig, dass da jetzt gerade auch in den letzten Jahren so ein Umdenken stattfinden muss, würde ich fast sagen, wirklich muss. Und wir Kinder ja auch in ein anderes Licht rücken. Und vielleicht können wir einen Moment darauf schauen und nochmal bündeln, warum diese Elemente für den Alltag in der außerfamiliären Betreuung so essentiell notwendig sind.
Also vielleicht nochmal vorweg, das haben Sie im Grunde auch schon angedeutet, geht es nicht um Luxus, es geht auch nicht darum, da was zuzugestehen, sondern das ist ein Recht, das die Kinder haben, was in den UN-Kinderrechtskonventionen festgelegt ist, was auch in SGB VIII festgelegt ist. Und diesem Recht sozusagen auch gerecht zu werden, die Kinder, den Bedürfnissen der Kinder auch gerecht wird. Und das, was wir haben ja gerade auch schon teil gesagt, worum es dann eigentlich geht, ne?
Genau. Und Ihre Frage war, würden Sie das nochmal sagen, worauf die spezifisch abzielte? Wir sind jetzt nochmal zurückgegangen, dass es kein On-Top ist und dass wir da genauer hinschauen und dass sich in den letzten Jahren auch was verändert. Ne? Das war, glaube ich, Ihr Eingang.
Genau, was sich was verändert und warum es so essentiell notwendig ist, dass sich das jetzt, also jetzt sage ich jetzt mal schon die ganze Zeit, ne, aber gerade auch die Lage, die Situation ist ja immer irgendwie in Veränderung, im Wandel und warum es einfach für den Alltag so wichtig ist.
Ja, auf jeden Fall, wenn wir auf Kinder gucken und auf das aktuelle Bild vom Kind und auch auf den Bildungsauftrag, dann geht es ja darum, das Kind als Akteur seiner eigenen Entwicklung wahrzunehmen, wertzuschätzen und zu unterstützen in seiner Entwicklung. Und die Unterstützung muss natürlich an das Kind angebunden sein. Also wo steht es? Was kann es? Welcher Entwicklungsschritt ist gerade vollzogen? Welcher steht als nächstes an? Und da tatsächlich einzugreifen und zu unterstützen, das ist immens wichtig. Also zum einen für die individuelle Entwicklung jeden einzelnen Kindes, aber auch für das Zusammenspiel und das Zusammenleben in Gruppen. Also es geht nicht darum, hört man ja öfter, ne, viele einzelne kleine Egoisten fabrizieren ja sowieso nicht, aber diese Entwicklung dahin nahezulegen durch das, wie man pädagogisch tätig ist, sondern eben um das gemeinsame Miteinander. Aber das funktioniert halt wenn kleine Kinder erstmal anfangen zu begreifen, ich habe einen eigenen Willen, ich habe einen Wunsch, ich habe Bedürfnisse, die gilt es zu erfüllen und im nächsten Schritt wahrzunehmen, oh, andere haben auch Bedürfnisse und um Gottes Willen, möglicherweise stehen die sich entgegen. Also wenn wir beide die gleiche Schaufel haben wollen, dann haben wir beide das gleiche Recht und das gleiche Bedürfnis, aber wir haben halt nur eine Schaufel. Und dann in die Auseinandersetzung und für die Erzieherin dann in die Verantwortung zu gehen, das zu begleiten und zu sagen, ja, du hast da einen Wunsch, du hast ein Recht, ein Bedürfnis und das Gegenüber, der oder die andere eben auch. Und dann zu gucken, wie ist die Situation zu handeln? Wie kann man die lösen, ohne über irgendjemanden hinwegzugehen? Und gleichwohl kann man ja nicht jedes Bedürfnis und jeden Wunsch erfüllen. Und darum geht es auch nicht bei Beteiligung, Demokratie, Bildung und Partizipation. Also es geht nicht darum, alles zu tun, was Kinder wollen und Kindern alle Entscheidungen zu überlassen, die sie nicht treffen können, sondern geht um eine verantwortliche Begleitung in den kleinen Situationen, um eine verantwortliche Gestaltung der Lernumgebung und eine Gestaltung des pädagogischen Alltags. Also um beide Aspekte in der einzelnen Interaktion und im Großen und Ganzen in der strukturellen Rahmengebung an der Stelle. Habe ich eine ganze Weile monologisiert.
Mir fällt ja, aber ja, Entschuldigung, ganz wichtig, diesen Mythos, Sie haben gerade Tyrann angesprochen, ne, aber dass sich daraus Kinder entwickeln, die einfach ihren Willen so sehr fokussieren und das dem ja genau nicht ist. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, den nochmal dick zu unterstreichen.
Ich habe noch diesen Vielfaltsaspekt auch mit drin, weil Ihre Frage ja, was hat sich verändert? Und diese ganzen Lebensentwürfe auch bei Medien haben sich verändert. Das ist auch ein Schwerpunktthema, wo ich einiges zu gemacht habe. Und man kann auch nicht mit einer Strategie alle Familien begleiten, zum Beispiel, und alle Kinder begleiten. Auch die Kinder kommen ja aus unterschiedlichen Alltagszusammenhängen. Und wie werden dann diese ganz unterschiedlichen Bedürfnisse auch sichtbar? Und es gibt eben, ne, es gibt die Bildung, also muss ich ein bisschen vorsichtig sein, wahrscheinlich, wie ich es formuliere. Aber auch das ist ja so auch im Schulkontext, dass die sehr bildungsnahen Familien sich mit ihren Interessen gut durchsetzen können, weil sie eloquent sind und so weiter. Und was ist mit den Familien und auch den Kindern, die das nicht selber so sichtbar machen können? Und sie verbringen wahnsinnig viel Zeit mittlerweile ihres Tages in den Einrichtungen. Und ich denke, da ist total wichtig, das auch im Blick zu haben, ne? Klar, als Erzieherin habe ich diesen Gruppenkontext im Blick, so, das ist ja nochmal das Besondere und auch der Unterschied zu der Rolle als Eltern. Und das ist sicherlich auch nochmal eine andere Aufgabe. Aber da nochmal geschärft dahin zu schauen, was die einzelnen Kinder brauchen und wie kann ich auch die Kinder unterstützen, wo das nicht so augenscheinlich ist, was die eigentlich brauchen, was denen wichtig ist, die nicht so laut sind.
Hätten Sie da gleich, also würde ich gleich mit Fragezeichen, ja, wie kann ich die denn unterstützen? Hätten Sie da gerade ein Beispiel oder noch einen kleinen Zusatz parat?
Ja, ich denke, es geht immer darum, zu schauen, welches Bedürfnis steht hinter dem, was das Kind gerade tut und das zu erkennen und dem Kind zu spiegeln und sich rückzuversichern, ist es das, was es ist? Also es geht nicht darum, Wünsche oder Wille zu erfüllen, sondern zu gucken, was zeigt uns das Kind durch das, was es sagt, durch das, was es tut, durch was es nicht tut, was sind die Körpersignale, da wirklich sensibel zu sein und auf Körpersignale auch zu reagieren und nicht nur sprachbasiert unterwegs zu sein. Ich denke gerade pädagogische Fachkräfte, die in der Krippe unterwegs sind, die sind da ja auch sehr sensibel und geschult, weil da ohnehin ja vieles vorsprachlich ausgedrückt wird durch Mimik, Gestik. Aber da sensibel zu sein und offen zu sein für das, was das Kind damit vielleicht auszudrücken und die ausdrücken will und die eigene Einschätzung dessen, was es wohl sagen will oder was für es wichtig ist, einen Moment zurückzuhalten, um zu gucken, welches Bedürfnis ist es tatsächlich? Also ist es das, was ich vermute, oder ist es vielleicht ein anderes? Und damit sensibel umzugehen, sprachlich zu spiegeln und dann aber auch zu gucken, wie lässt sich die Situation dann für viele gut auflösen und lösen und vielleicht auch gerade deutlich machen und guck mal, da steht ein anderes Bedürfnis dem entgegen. Ne? Und beide sind aber gleichwertig und gleichwürdig. Und dann sind wir nämlich eben dabei, nicht den Egoismus zu haben, aber den uns gewohnten Ausgangspunkt darauf zu gehen, was ist deins, was brauchst du, und von da aus zu gucken, und was ist aber auch das Bedürfnis, der Wunsch oder die Aktivität des Gegenübers, und das eben gut im Spiel zu halten, diese unterschiedlichen Perspektiven offen zu machen und da als pädagogische Fachkraft verantwortlich den Rahmen zu geben, dass das wirken kann, was nicht heißt, immer erfüllen zu müssen.
Bei den ganz Kleinen, wir hatten ja heute Morgen ein bisschen gesprochen, auch fällt mir dieses Beispiel ein, wenn ich jetzt eine Flasche gebe, ne, dass die Kinder natürlich noch nicht so explizit sprachlich oder mit gesteuerten Gesten ihre Bedürfnisse äußern können. Aber wenn ich eine gute Wahrnehmung habe für die Körpersprache des Kindes und merke, es fängt an, sich so aufzubäumen, ne, oder den Kopf ein bisschen, dann ist es ja schon so ein Zeichen für, ich bin jetzt eigentlich satt. Oder eine andere Situation aus einem Film, auch von der Christel van Dieken heißt sie, glaube ich, wo ein Kind am Mittagstisch aufsteht und traurig wirkt und dann auf Augenhöhe sich zu dem Kind setzt und schaut, so für sich nochmal prüft, was könnte jetzt das Thema sein. Und dann ist das Thema, dass er eigentlich schon noch Hunger hat, aber gerne neben seiner Schwester sitzen möchte. Ne? So, also, und da nochmal, was möchtest du jetzt? Und er äußert es nicht so sprachlich, aber man bekommt so mit, er schaut darüber, möchtest du neben deiner Schwester sitzen? Und so, ne, das dann weiter zu begleiten. Und ich glaube, das ist vielleicht der besondere Blick, dann auch nochmal die Kinder da in ihren Bedürfnissen noch mehr, also zu beobachten einfach. Ne, da ist Beobachtung, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt.
Und diese Feinzeichen wahrzunehmen, nicht hinzuschauen, die Feinzeichen wahrzunehmen. Genau, das wäre nämlich auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe, was wahrscheinlich für Fachkräfte ganz wichtig und interessant ist, wenn wir Partizipation leben möchten. Ja, wo fange ich an? Also gerade mit den jüngsten Kindern, ne? Was ist das denn? Also wie können wir wirklich bereits ganz, ganz junge Kinder beteiligen bzw. Beteiligung schaffen? Und das sind beispielsweise, das war das mit der Schaufel. Ich sehe, zwei Kinder haben eine Schaufel. Wie gehe ich damit um? Wie reagiere ich darauf? Feinzeichen, Bedürfnisse zu achten. Fallen Ihnen noch weitere Bereiche ein, ja, denen wir Aufmerksamkeit schenken können, wenn wir beobachten, wie läuft das bei uns?
Im Grunde ja die ganzen Schlüsselsituationen, ne? Also wickeln, schlafen, essen, das sind alles Situationen, wo ich immer wieder diese Gleichwürdigkeit ermöglichen kann. Also beim Wickeln, wie sehr haben die Kinder die Chance, diese Wickelsituation selber mitzugestalten? Ne? Was können die sich aussuchen? Also wie sie gewickelt werden, von wem sie gewickelt werden, welches Motiv die Windel hat, inwieweit können sie Selbstwirksamkeitserfahrungen machen, indem sie selber die Windel öffnen oder schließen. Also ganz viele im Grunde kleine Momente, wo ich den Kindern ermögliche, sich auch ein bisschen unabhängig von mir als Erwachsenem zu fühlen und auch nicht meiner Macht, meiner Deutungsmacht über die Situation ausgeliefert zu sein. Ne? Und das kann man genauso beim Essen, das kann man in der Garderobensituation, in denen die Kinder, ich habe ja selber Erzieherin gelernt und natürlich auch als Kind meiner Zeit. Und als ich gearbeitet habe, da war ich Anfang 20, ist jetzt auch schon 25 Jahre her, oder sogar mehr. Da haben wir einfach die Kinder angezogen und Schuhe an und das ging schon sehr, also da war diese Art von Kommunikation noch gar nicht so angesagt. Ne? Es wurde eben so gemacht und ich weiß das sogar selber aus eigener Erfahrung, ne? Ich musste immer diese schlimme Mütze im Winter überziehen, die wie so ein
Schlauch, diese Schlauchmützen, ne, wo dieses Loch ist.
Und sobald ich aus der Reichweite meiner Eltern war, habe ich die abgenommen, weil es viel zu warm war. So, ne? Und die Kinder können ja auch nur eine Selbstwahrnehmung lernen, indem man ihnen das zugesteht, zu spüren. Also das wäre jetzt diese Anti-Situation. Dann gehen sie eben ohne Jacke raus, aber ich lasse sie nicht alleine. Ich gehe dann immer mal alle paar Minuten hin und frage, bist du noch warm? Oder darf ich mal deine Hände fühlen? Und findest du, die sind warm? Oder glaubst du, es wäre doch schön, was anzuziehen, dass ich das begleite und die Kinder sich darüber auch selber gut kennenlernen können? Weil ich kann ja meine Bedürfnisse auch nur äußern, wenn ich sie kenne und wenn ich mich gut kenne. Und das sind, finde ich, so die Anfänge davon, die ich auch schon mit den ganz Kleinen super unterstützen kann.
Ja, ich hatte ergänzend bei Ihrer Frage vielleicht noch eine Idee, dass man das strukturell ein bisschen unterscheiden kann. Man kann einmal auf die informelle Ebene von Beteiligung gehen, also das heißt auf jegliche Interaktion, das, was Sie eben mit den Feinzeichen angesprochen haben oder Michaela Kruse gerade eben in den Situationen und in Zwiesprache und Auseinandersetzung mit dem Kind. Also wie gehe ich da? Und ich denke, diese Beziehungsgestaltung, diese wertschätzende Beziehungsgestaltung mit dem Grundgedanken, du weißt, wer du bist, du weißt, was gut für dich ist und ich unterstütze dich, das wahrzunehmen und ich unterstütze dich darin, das auszudrücken und ins Verhältnis zu den Bedürfnissen von anderen zu setzen. Das ist so der eine Bereich, der Beziehungsinteraktionsbereich. Und die andere Ebene, um das ein bisschen zu trennen, ist eher so eine strukturelle Ebene, wo man zum Beispiel auch auf die Gestaltung der Lernumgebung gucken könnte oder wo man auf die Ausstattung oder die Strukturierung von eben diesen Schlüsselsituationen, was Frau Kruse sagte, schauen könnte. Also wie ist unser Geschirr, wie ist unser Mobiliar, wie können die Kinder da eigenständig ihre Bedürfnisse erfüllen und sind nicht immer davon abhängig, Unterstützung von den Erwachsenen zu erhalten. Also da könnte man, wenn man sich dem Thema widmen will, eben auf zwei Ebenen schauen, die ein bisschen auseinanderzunehmen und vielleicht als allerletztes dann irgendwie Beteiligungsinstrumente oder Gremien einzuführen auf verschiedenen Sachen. Aber wie gesagt, ich würde immer sagen, dass das, was basal ist und unhinterfragbar, unhintergehbar und undiskutierbar, ist tatsächlich die Beziehungsgestaltung auf Augenhöhe, also Beteiligung ermöglichen, Beteiligung unterstützen, fördern und so weiter.
Es klingt wirklich wie so ein Fundament, was wir gießen und alles andere baut sich daran so fast natürlich auf, weil wir dann auch aus dieser Haltung heraus, also ich sage auch mal gerne eher das Wie als das Was, und aus dieser Haltung heraus ja auch alles andere sich fast, sage ich mal, automatisch entwickelt, weil ich mich noch gefragt habe, ja, was verändert sich denn, wenn Kinder älter werden? Also welche Bereiche kommen bei älteren Kindern hinzu? Aber so wie Sie es gerade schon erläutert haben, ist das mit dem Blick auf die Interaktion, mit dem Blick auf, wir schaffen eine Ja-Umgebung, in der sich Kinder wirklich so frei, möglichst frei bewegen können, dass sie gar nicht viel Unterstützung benötigen. Und wenn sie sie benötigen, dann sind wir da, und stehen ihnen zur Seite, dass die Frage vielleicht gar nicht so zu beantworten ist, außer vielleicht noch mit Gremien. Mit, ja, ich weiß nicht, was wäre noch? Sie lachen.
Also den Teil, den Sie hatten, was ist früh und was verändert sich mit dem Alter, würde ich sagen, zu Beginn ist es dann eher mit Handeln, aktiv sein und beschränkt sich darauf und nicht, es wird nicht später ersetzt, aber hinzu kommt mit Entscheiden und das Kognitive. Da auch immer zu gucken, wirklich abstrakter und perspektivischer, das, was kleine Kinder ja entwicklungsgemäß oder auch andere Kinder unter Umständen entwicklungsaltersgemäß noch nicht können. Also wirklich zu schauen, wo steht ihr jetzt, wie weit könnt ihr in die Zukunft gucken. Da muss man sehr vorsichtig sein und sehr genau den Blick drauf haben, wissen die Kinder eigentlich, worüber sie jetzt entscheiden und können sie absehen, was das bedeutet. Aber ein Marker, ich springe vielleicht ein bisschen da raus, den ich eben noch hatte, war so, ja, ich spürte, als Sie sagten, das geht einfach und von sich selbst an irgendeiner Stelle, so haben Sie es formuliert. Und das ist leider nicht so. Also es ist leider nicht so, dass es einfach geht. Also ich glaube, es ist ein Kern der pädagogischen Arbeit. Da sind viele pädagogische Fachkräfte gut und stark drin, keine Frage. Aber das führt auch zu Auseinandersetzungen mit sich selbst, mit der eigenen Biografie, Auseinandersetzungen im Team. Und da ist vieles gar nicht einfach. Also gar nicht, weil gerade diese Schlüsselsituation, diese Essenssituation, die sind so nah an der eigenen Persönlichkeit. Also was kann ich aushalten? Was kann ich auch gut Kindern ermöglichen? Was aber eben auch nicht, hat so viel mit mir als Person zu tun. Und wie kriege ich das dann professionell gestaltet in den Situationen? Wie kriege ich das reflektiert? Das ist viel harte Arbeit.
Viel harte Arbeit. Wir wissen alles, was auch mit uns zu tun hat, wo wir uns ja auch immer wieder fragen müssen, was sagt das jetzt über mich aus? Warum habe ich jetzt so ein inneres Nein und will das nicht? Auch meine Grenze dann wahrzunehmen und zu gucken, passt sie denn aber gerade zu der Situation? Ja, nee, das ist tatsächlich nicht einfach. Ich glaube, das, was ich da meinte, ist, wenn wir einmal so diesen Weg eingeschlagen haben, uns damit zu beschäftigen und wirklich auch auf die Bedürfnisse zu achten, dann ist es wie so ein, also es kommt ein Schritt und es kommt der nächste und wir können ja gar nicht mehr zurück, wir können dann gar nicht mehr darauf nicht achten, ne? Aber ja, es ist.
Genau, und ich erinnere mich gerade auch an eine Situation, wo eine Erzieherin sagte, auf die Frage, was würde sie dann empfehlen, anderen Erzieherinnen, und sie sagt, ja, traut euch, meine Erfahrung ist, über die Zeit sehe ich die Früchte meiner Arbeit, wenn dann nämlich ältere Kinder, jüngere Kinder begleiten und sagen, du schaffst das nicht, aber überleg doch mal selber. Also im Grunde diese gleichwürdige Interaktion in den Peers auch führen. Und wo man dann schon merkt, ja, das greift auch. Und auf der anderen Seite, das hatte Frau Säuen gerade auch schon angedeutet, glaube ich, muss man sich auch immer wieder darüber bewusst werden, funktioniert das jetzt eigentlich gerade, was wir da uns überlegt haben. Also ich habe auch schon erlebt in einer Kita, wo versucht wurde, so ein Beteiligungsinstrument zu installieren, wo die Kinder dann entscheiden konnten, morgens gehe ich jetzt raus oder will ich auf dem Flur spielen oder keine Ahnung. Und dann haben sie diese Entscheidung getroffen und als es dann soweit war, hieß es dann, ah nee, ich will aber gar nicht raus. Also so, das ist für sie auch schwer. Sie hatten das noch nicht verinnerlicht, wie das jetzt funktioniert. Und dann muss man, glaube ich, nochmal prüfen, auf welcher Ebene. Sind sie sozusagen noch nicht entwicklungsbedingt in der Lage, so in die Zukunft zu schauen, diese Entscheidung zu treffen zu können, weil sie eigentlich noch so sehr im Moment leben oder, ne? Also solche Dinge, es ist schon auch komplex. Es ist schön, aber es ist komplex.
Und vielleicht dürfen wir da noch zu der wichtigen Frage übergehen oder uns die nochmal anschauen. Gibt es denn aus Ihrer Sicht, und ich denke, das haben wir schon rausgehört, ja, gibt es Grenzen? Also wir haben jetzt gehört, manche Entscheidungen können Kinder fällen, andere auch noch nicht. Bei einigen Bereichen oder in einigen Bereichen brauchen sie Unterstützung. Ja, gibt es Grenzen? Und wenn ja, wie können wir mit diesen umgehen? Auch mit unserer Führung, ne, mit unserer Form der Macht, die wir ja innehaben.
Also ich glaube, du darfst auch gerne gleich nochmal zu den Rechten, kannst du wahrscheinlich mehr sagen, weil das eine, es gibt ja die unterschiedlichen Rechte, die Kinder haben, und es gibt Förderrechte, es gibt aber auch Schutzrechte, und manchmal muss man vielleicht auch abwägen, wenn es um die Sicherheit der Kinder geht, dass ich dann mehr in die Führung gehe. Und das andere, was ich aber glaube, es ist gar nicht so einfach, das zu verallgemeinern, weil es auch kindabhängig ist. Je nachdem, welches Kind ich vor mir habe, kann ich da vielleicht auch, wenn ich an die Schlafensituation denke, gibt es ja auch Kinder, die ganz Unterschiedliches brauchen. Manche Kinder kommen selber ganz schlecht runter und brauchen vielleicht da auch eine stärkere Struktur von außen. So. Das wirkt für andere Kinder vielleicht viel zu direktiv. Und das wäre sozusagen auf dieser individuellen Ebene etwas, wo ich das auch gut sortieren würde, so wer braucht da eigentlich was und wer hat welche Grenzen. Und auch ich, welche Grenzen ich als, das hatten wir ja gerade im Grunde schon, ne? Das immer wieder zu überprüfen, wo kann ich gut mitgehen und wo nicht. Und das ist vielleicht bei mir auch anders und themenspezifisch anders als bei meiner Kollegin.
Ja, das Thema Grenzen ist dann tatsächlich was, die Grenze ist immer da, wo, wenn es in Überforderung geht. Also wenn ich würde immer sagen, Beteiligung ist, wie gesagt, nicht was, was ich Kindern ermögliche. Also doch ist was, was ich ihnen ermögliche, aber nicht, was ich ihnen schenke, so wo ich von meiner Macht zurücktrete, sondern was, was ihnen zusteht. Aber ich darf sie damit nicht allein lassen. Also das heißt, in pädagogischer Verantwortung zu gestalten, was Frau Kruse gerade auch sagte. Also Wo ist es tatsächlich notwendig für die Situation, für das einzelne Kind, für die Kindergruppe, Verantwortung zu übernehmen, den Rahmen zu halten, den Rahmen zu geben, dem Kind zu spiegeln? Daraus bin ich als pädagogische Fachkraft nicht entlassen. Und das will ja auch keine von uns. Aber da, wo es zur Überforderung oder Überfahren geht, da ist die Grenze. Und wie die in dem einzelnen Moment aussieht, muss ich dann eben pädagogisch verantwortlich entscheiden. Dafür sind wir ja Fachkräfte mit viel Sach- und Fachwissen, mit viel Erfahrung. Wir können auf die Situationen gucken. Und das Schöne daran finde ich insgesamt auch nochmal, dass wir da sehr nah sind an dem Kern pädagogischer Arbeit. Dass das nicht so ein Thema ist, vielleicht ist das schon so ein bisschen die Runde zu dem, was Sie am Anfang sagten, was ist denn das, was Freude macht. Freude macht es eben, das ist der Kern der pädagogischen Arbeit. Das ist jetzt nicht noch irgendwie ein Thema, was durch, oder wie sagt man so schön, noch eine Sau, die durchs Dorf getragen wird, noch irgendwas, wo wir sagen, getrieben wird, noch irgendwas, wo wir sagen, ja, das müssen wir jetzt auch noch machen, sondern wenn wir das machen, dann sind wir ganz nah an der Unterstützung des Kindes, an der Begleitung, an der Entwicklungsförderung, also Schutzförderung und Beteiligung ist eben eine Trias, die eng beieinander ist, so, und zusammen harmonierend Entwicklungsförderung ist und zum Wohlbefinden von Kind und auch Erzieherin führt.
Vielen, vielen Dank. Ja, und was ich auch gerade noch rausgehört habe, ne, diese Individualität, sich dir auch zu widmen, ich sag mal fast die auch wirken zu lassen und nicht Sorge davor zu haben, aber dann wollen das doch alle. Wenn ich das jetzt bei dem einen erlaube oder der einen, dann wollen das doch alle. Wo kommen wir denn dahin?
Ja, und das Gleiche für alle ist nicht gerecht. Ne? Ich habe da immer so schön dieses Bild mit den unterschiedlichen Tieren und der gleichen Aufgabe vor Augen. Ne? Also einen Fisch auf den Baum klettern zu lassen oder einen Affen ist zwar die gleiche Aufgabe, aber es ist nicht gerecht. Ne? Also, und sich das in solchen Momenten nochmal vor Augen zu führen, dass nicht immer alle das Gleiche bekommen muss. Das kann völlig an den Bedürfnissen der Kinder vorbeigehen. Und klar, ist das eine Sorge, die ich habe, denn ich möchte ja allen Kindern das Gleiche ermöglichen, aber das Gleiche heißt nicht tatsächlich dasselbe. Also Wertschätzung, ja, gleichermaßen, aber die muss sich nicht in der gleichen Form ausdrücken.
Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, es macht total Lust, sich, denke ich, damit noch viel tiefer zu beschäftigen. Und ich hoffe auch, dass die Fachkräfte, die uns zugehört haben, einfach auch noch ein paar Impulse bekommen und bekommen haben, um zu schauen, okay, wo stehen wir und wo können wir vielleicht noch vertiefend einsteigen? Und von mir noch eine abschließende Frage. Wenn sich Einrichtungen noch stärker auf den Weg machen möchten, jetzt vielleicht hier auch, ne, zugehört haben, haben Sie noch Empfehlungen, wie dieser Weg weitergehen kann? Also ich meine so zum Beispiel Materialien etc., aber auch inhaltlich.
Genau, ich glaube, wichtig ist erstmal so eine Bestandsaufnahme zu machen, wo stehen wir eigentlich, was machen wir eigentlich schon. Ne? Das ist nicht immer dieses on top, weil das, wir haben ja auch gesagt, das ist eigentlich eine Querschnittsaufgabe und es passiert ja auch schon ganz viel alltagsintegriert und das nochmal gut zu prüfen, was machen wir eigentlich schon, wie sieht es in diesen Schlüsselsituationen aus, wie begleiten wir die Kinder beim Wickeln in Essenssituationen, auch was Maike sagte, wie sind unsere räumlichen Bedingungen eigentlich, können die Kinder, was haben wir für Geschirr, haben wir Schüsseln, wo die Kinder sehen, das ist ja so ein Klassiker mit den transparenten Schüsseln, oder haben wir Stühle in unterschiedlicher Größe, damit die Kinder eine Bodenhaftung haben, auch die kleineren, die sitzen, dass die Kleinen nicht fixiert sind und so weiter. Es sind ja so viele Dinge, wo man hingucken kann, was so schon da ist. Vielleicht als Materialempfehlung. Also wir haben im NIFPE so Reflexionskarten entwickelt, die Dickkarten, die für Schlüsselsituationen und Beteiligungs- und Beschwerdemanagement auch gedacht sind. Und da finden sich wirklich ganz viele Reflexionsfragen für das Team. Also sowohl was die Haltung angeht, was die Strukturen angeht, was es vielleicht auch noch an Fortbildung braucht. Können Sie auch gerne noch ergänzen. Das sind so jetzt spontan die Sachen, die mir einfallen. Also wenn man jetzt wir halten ja immer viel Material bereit, aber gerade für diesen Bereich gibt es einiges an Material, was wir zur Verfügung stellen, wo man gut in die Reflexion als Team kommen kann und weiterarbeiten kann an dem Thema.
Und tatsächlich auch ergänzend noch als konkreten Tipp, ne, du hast gesagt, an dem eine Bestandsaufnahme gucken, was gut läuft, da kann man gut anknüpfen. Also was haben wir schon, wie möchten wir das ausbauen? Oder eben auch auf Situationen gucken, wo es immer Stress gibt, ne, und da gucken, was kann man machen. Und ich glaube, das, was einem hilft, nicht den Kopf und den Überblick zu verlieren, ist, sich zu erlauben, im Kleinen anzufangen und kleine Schritte zu gehen. Ich glaube, sich nicht zu überfordern, sondern wirklich zu sagen, wir fangen klein an und machen Schritt für Schritt weiter und daraus entwickelt sich mehr. Nicht die Idee zu haben und übermorgen ist alles ganz anders und tausendmal besser, sondern sich wirklich zu erlauben, gerade in dieser Zeit, wo eh viel los ist und viel zu stressen ist, zu sagen, das ist völlig okay, wir nehmen eine, gehen davon los und erweitern das sukzessive. Ich glaube, da zu entschleunigen, sich nicht zu überfordern und auch die Kinder nicht zu überfordern und die Eltern mitnehmen zu können, das ist, glaube ich, sozusagen eine Königsregel, nicht nur für diesen Bereich.
Hört sich schon nach einem langen Prozess an, oder? Also wenn es auch um die eigene Haltung geht, wenn es darum geht, dass ja auch ich als Fachkraft meine Irritationen habe, dass wir uns als Team einigen können, erstmal, wo stehen wir da eigentlich, dass wir uns dann auch mit den Eltern gut abstimmen können, ne, auf dem eigenen Fundament und so weiter. Das ist nicht alles von jetzt auf gleich getan.
Und wenn wir eins geschafft haben, dann kommt die nächste Situation, über die wir dann vielleicht wieder stolpern und überlegen,
ja,
wie machen wir das denn? Ja, und das
genau,
ist, glaube ich, Leben, ne? Das ist,
mhm,
das ist der pädagogische Alltag.
Mhm. Ja.
Ja, vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Ja, nun am Ende dieser Live-Podcast-Aufzeichnung möchte ich mich bei Ihnen, bei euch fürs Zuhören bedanken und freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, auf die ersten Jahre kommt es an.